findet man die richtige Balance aus? Wir wollen euch hören, wir wollen Ideen. Das heißt aber auch, dass wir nicht jede einzelne Idee entsprechend eins zu eins so umsetzen können.
Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business-Podcasts, die SWZ trifft. Ich spreche diesmal mit einer Frau, die Freude an schwierigen Aufgaben hat. Katharina Pöhlmann. Sie transformiert gerade den Schifffahrt- und Logistikkonzern Maersk und sie ist Ironman-Triathletin. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Frau Pöhlmann, schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Hallo und grüß Gott, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Zunächst mal zur Einordnung. Maersk ist die zweitgrößte Containerreederei der Welt. Weltweit beschäftigt Maersk rund 100.000 Mitarbeitende und der Jahresumsatz beträgt um die 55 Milliarden Euro. Ein gewaltiger Schifffahrtskonzern also. Und in diesem Konzern ist Katharina Pöhlmann seit 2021 für die Strategie und für die Transformation verantwortlich. Es gibt vermutlich gemütlichere Aufgaben. Für das deutsche Wirtschaftsmagazin Wirtschaftswoche gehört Katharina Pöhlmann zu Deutschlands 30 bis 2030. Sprich zu den 30 deutschen Persönlichkeiten, die bis 2030 besonders prägend sein werden. Katharina Pöhlmann stammt aus der Münchner Gegend und sie pendelt zwischen Bayern und Kopenhagen, wo Maersk den Hauptsitz hat. Auf Einladung des Unternehmerverbandes ist sie zur Veranstaltung She Inspires nach Südtirol gekommen und diese Gelegenheit habe ich beim Schopf gepackt und deswegen sitzen wir jetzt hier in Findl bei Rierpa. Frau Pöhlmann, bevor wir über Transformation, über Führung sprechen, würde mich eines interessieren. Ich habe über Sie gelesen, dass Sie, bevor Sie zu Maersk gegangen sind, in die Beratung gegangen sind, also zuerst Boston Consulting und dann McKinsey, um sich sicher zu sein, dass das nicht das Richtige für Sie ist. Stimmt das, was ich da gelesen habe?
Das stimmt tatsächlich. Ich habe in meinem Studium ein Praktikum in der Unternehmensberatung gemacht, weil ich einerseits die Aufgabenstellung der Berater wahnsinnig spannend fand, dass man an komplexen, schwierigen, großen Herausforderungen arbeitet, auch viele unterschiedliche Sachen kennenlernt, aber mir andererseits dachte, so dieses, man kommt in ein Unternehmen, arbeitet dran, ist nach ein paar Monaten wieder weg und kann das Ganze eigentlich nicht zu Ende verfolgen, konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, dass das was für mich ist. Habe dann, wie gesagt, dieses Praktikum gemacht und war genau von dieser Herausforderung so angetan und irgendwie angetriggert, dass ich mir dachte, das will ich länger machen, das will ich nie nur als Praktikum machen, sondern wirklich als mein ersten Job. Das ging dann noch ein bisschen weiter. Die ursprüngliche Idee war, dass ich das vielleicht so 2 bis 3 Jahre mache, ein bisschen mehr davon lerne, unterschiedliche Branchen kennenlerne, unterschiedliche Themenbereiche kennenlerne, um dann relativ schnell ein Unternehmen zu wechseln. Aus dem Praktikum wurden nicht nur 2 bis 3 Jahre, sondern fast 10 Jahre. Und dann muss man sagen, habe ich wirklich nur eigentlich durch einen Zufall den Absprung in Anführungszeichen geschafft und bin dann, wie gesagt, zu Maersk gekommen. Das wiederum war aber auch nicht ganz geplant und war auch aus einer ähnlichen, ich schaue mir das mal an, vielleicht ist es ja was entstanden und nicht aus einer langfristigen Planung, dass dort meine Karriere hingehen soll.
Also Sie sind im Grunde über McKinsey auf Maersk gestoßen und dann wurden Sie abgeworben. Welchen Konzern haben Sie da erlebt?
Ja, genau. Ich habe in meiner Beraterzeit sehr viel in der Logistikbranche gearbeitet, für Maersk, aber auch andere Unternehmen. Habe dort sehr viel von der Branche gesehen, habe auch unterschiedliche Unternehmen gesehen. Und Maersk war für mich sehr spannendes Unternehmen. Damals waren wir sogar noch die größte Reederei der Welt und sehr erfolgreich eigentlich in dem Geschäftsmodell. Andererseits gab es aber wahnsinnig viel, wo man sich als Außenstehender gedacht hat, das muss eigentlich besser gehen. Also ich bin da hingekommen in dieses Unternehmen und habe wirklich in den ersten Wochen oft meinen Kopf geschüttelt und habe mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Also das war 2012, 2013 und zu der Zeit war noch das Hauptkommunikationsmittel ein Fax. Also da gab es noch Telexes in den Büros und so Sachen, die man in der restlichen Wirtschaft eigentlich schon im letzten Jahrhundert zugeordnet hat, waren in der Industrie noch gang und gäbe. Und das ist ein bisschen ein Symptom für das Potenzial, das es meines Erachtens damals und auch heute noch sehr, sehr viel in der Logistikbranche gibt. wo man wahnsinnig viel verbessern kann, sowohl für die Unternehmen, aber umso mehr auch für die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten und die mit dieser Komplexität, Altertümlichkeit zum gewissen Grad, vielen Fehlern, schlechten Kommunikationswegen, Qualitätsproblemen, Unzuverlässigkeiten, Papierdokumente in jeder Form von Anfang bis Ende und so weiter zu kämpfen haben und damit natürlich auch wahnsinnig viel Komplexität in ihren eigenen Unternehmen haben. Die Vision, die Maersk damals hatte, als ich abgeworben wurde, war eben genau das zu ändern und die Logistik eigentlich kundenfreundlicher zu machen. Und das fand ich eine spannende Herausforderung. Das ist eine sehr große Herausforderung. Jetzt bin ich mittlerweile 8 Jahre dort. Wir haben das Problem noch nicht gelöst, um hier einmal zu spoilern. Und deshalb gibt es auch nach wie vor viel zu tun, viele spannende Herausforderungen, an denen wir täglich arbeiten, die mich manchmal zur Verzweiflung treiben, die aber auch für mich wirklich ein Antrieb sind für das, was ich mache beruflich und meinen Job und da was zu verändern.
Rund um die Uhr wachsam. Die Security-Experten von Converto erkennen Cyberbedrohungen frühzeitig und reagieren blitzschnell, damit Sicherheitsvorfälle gar nicht erst entstehen. Infos und Beratung converto.eu/security 800 031 031. Converto. Passion for Technology.
Jetzt frage ich mich, warum transformieren Sie ein Schifffahrtsunternehmen, das ja erfolgreich war, zu einem Gesamtlogistiker, wo es ja schon so viel Konkurrenz dort gibt. Also Sie transformieren in einen Bereich, wo die Konkurrenz schon sehr stark ist.
Ja, das stimmt zum Teil, stimmt aber auch nicht ganz. Also wenn wir mal, und zwar beide Aspekte Ihrer Aussage. Das eine ist, dass Maersk sehr erfolgreich war im Sinne von, dass es die größte Reederei war, dass wir auch im Vergleich zum Markt auch finanziell erfolgreich waren. Der Schifffahrtsmarkt aber ein sehr, sehr zyklischer Markt ist, der wirklich mit der Weltwirtschaft schwankt nach oben und unten und wo es sehr wenig Möglichkeiten gibt für die einzelnen Unternehmen, sich zu differenzieren. Das heißt, der Erfolg wird eigentlich gemessen, bin ich mehr erfolgreich oder weniger nicht erfolgreich als die anderen. Wenn man sich aber die Erträge über einen langen Zeitrahmen anschaut, sind die eigentlich nicht sehr attraktiv. Also sie sind bei 1-2% Gewinnertrag über den Zyklus. Das andere ist, dass es zwar schon natürlich durchaus Logistikunternehmen gibt, die ein sehr breites Spektrum anbieten. Eine Sache, die wir für uns als Differenzierung identifiziert haben, ist, dass wir eben auch die Reederei haben. Das heißt, dass es vor allem in Zeiten, wenn der Markt knapp ist, wenn es wenig Kapazität gibt, wir eigentlich kontrollieren können, welcher Container kommt auf das Schiff. Was natürlich für Kunden, vor allem wenn es zeitkritische Waren sind oder wenn es wichtig ist, dass ein Container aus dem Hafen rausgeht, wahnsinnig wertvoll ist, weil wir da wirklich quasi direkt entscheiden können und nicht darauf angewiesen sind, wie viele der anderen Spediteure, mit einem Schifffahrtunternehmen zusammenzuarbeiten, das vielleicht andere Interessen hat oder andere Arten zu priorisieren. Das heißt, da sehen wir wirklich einen Mehrwert für unseren Kunden, den wir dann entsprechend auch umsetzen können und damit eigentlich erreichen wollen, dass der Kunde einen Mehrwert hat und aber auch, dass wir als Unternehmen einen Mehrwert haben, weil wir dadurch natürlich eine Differenzierung anbieten und weil wir dadurch auch unser Geschäft diversifizieren von der Schifffahrt, die einfach zum großen Teil vom Markt bestimmtes Geschäft ist.
Also Sie transformieren, die Kunden spüren die Vorteile. Nun kann ich mir vorstellen, Transformation, Veränderung generiert immer auch Abwehrhaltungen von den Mitarbeitenden. Die muss man ja irgendwie mitnehmen, sonst funktioniert das nicht. Wie machen Sie das? Wie nehmen Sie Mitarbeitende mit auf diesem Weg der Veränderung?
Ja, da haben Sie natürlich recht. Also vor allem muss man sagen, dass Maersk ein sehr geschichtsträchtiges Unternehmen ist, auch ein sehr stolzes Unternehmen. Es ist auch immer noch ein zur Mehrheit in Familienhand befindliches Unternehmen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich zu Maersk gekommen bin, war der allergrößte Teil der Mitarbeiter quasi seit ihrem ersten Job bei Maersk. Also dass es da jemanden wie mich gab, der von außen kam, in eine relativ seniore Position, war wirklich die Ausnahme. Und damit natürlich auch sehr, sehr viel Verbundenheit mit dem alten Maersk und dem, was in der Vergangenheit gemacht wurde. das kann man andererseits, glaube ich, aber auch gut nutzen, weil eben diese Mitarbeiter auch wirklich denen am Herzen liegt, dass das Unternehmen erfolgreich ist, dass man für die Kunden was Gutes tut als Maersk, dass man Probleme löst und nicht sich quasi ausruht auf der Geschichte der letzten 100 Jahre. Und das haben wir versucht zu nutzen und zu sagen, so, warum wollen wir eigentlich Veränderung? Warum wollen wir transformieren? Warum glauben wir, dass das wichtig ist, uns zu transformieren? Und damit einfach auch eine Begeisterung für den Zukunftszustand zu schaffen. Was dann wiederum hilft, wenn man sagt, so, der Weg von hier zu da, wo wir hinwollen, ist natürlich nicht immer ganz einfach und kommt mit Veränderung für den Einzelnen, kommt mit Veränderung für die gesamte Organisation, kommt auch mit neuen Anforderungen, neuen Herausforderungen, die vielleicht nicht unbedingt jeder für sich persönlich spannend findet. Man muss auch sagen, es gibt natürlich auch einen Teil der Mitarbeiter, die gesagt haben, das ist nicht das Richtige für mich. Und dann beschlossen haben, sie möchten nicht mehr für Maersk arbeiten. Das ist meiner Ansicht nach aber auch in Ordnung. Es muss nicht jeder für die Zukunft gewonnen werden. Wichtig ist aber, dass man genügend Mitarbeiter gewinnt, um das Wissen zu erhalten. Und da ist eben wirklich diese Kommunikation, dieses Mitnehmen des Warums. Warum transformieren wir ein Unternehmen, in dem es eigentlich ganz okay geht? Warum müssen wir uns verändern? Warum brauchen wir neue Arten von Kollegen mit anderen Hintergründen, die vielleicht nicht so richtig die Experten sind in der Schifffahrt, wie zuvor jeder war. Zum Beispiel sehr viele neue Kollegen mit einem digitalen Hintergrund, also von Google, Microsoft, Amazon und so weiter angestellt, die einfach eine ganz neue Art von Wissen und Fähigkeiten bringen. Die wurden am Anfang auch von einigen kritisch beäugt. Ich glaube aber, wir haben es im Großen und Ganzen ganz gut geschafft, die positiven Seiten, also dessen, was kann man voneinander lernen, was sind eigentlich die positiven Entwicklungen, die man damit erreichen kann, zu nutzen, um einen Großteil der Mitarbeiter mitzunehmen. Was natürlich auch extrem hilft, dass unsere Kunden sehr positiv sind über die Veränderung und sehr begeistert, was jetzt vor allem für all diejenigen Kollegen, die im täglichen Kundenkontakt sind, wahnsinnig inspirierend und motivierend ist, da was zu haben, wo man zum Kunden gehen kann und der sagt, das ist super, wenn ihr das machen könnt.
Und wie ist es mit Teilhabe, mit Partizipation? Denn einerseits ist es so, dass natürlich Veränderung am besten mitgetragen wird, wenn die Mitarbeitenden das mitgestalten, vielleicht sogar mitentscheiden können. Andererseits wissen wir, viele Köche verderben den Brei. Wie findet man da das Gleichgewicht beziehungsweise den richtigen Weg?
Ja, ein anderer Punkt, der, glaube ich, auch immer schwierig ist, ist, um nach Meinungen zu fragen und die dann nicht zu berücksichtigen. Also das Stimmt. ist ein ähnlicher Punkt, bei dem wir auch oft intern diskutieren, wie findet man da eigentlich die Balance, dass die Mitarbeiter, die Belegschaft sich gehört fühlen, auch den Eindruck haben, ihr Wissen wird geschätzt. Aber man kann natürlich nicht alle Ideen, die dabei aufkommen, auch umsetzen und berücksichtigen, was dann oft noch mehr demotivierend ist, als nicht gefragt worden sein. Also wie wir versuchen, das zu lösen, sowohl ich in meiner Verantwortung als auch wir als Unternehmen insgesamt, ist, dass wir das Ganze von einer großen Transformation auf viele kleine Themen, viele kleine Fragen runterbrechen. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, ein Teilprozess, wie wird eine Buchung für einen Containertransport gemacht? Davon habe ich keine Ahnung, davon haben auch meine anderen Kollegen im Hauptsitz, im Büro sehr wenig Ahnung. Dafür gibt's aber Mitarbeiter, die im Kundenservice, an der Frontline, in den Ländern sitzen und das täglich machen. Sehr, sehr viele, die davon sehr viel Ahnung haben. Und auf dieser Ebene macht's meiner nach sehr, sehr viel Sinn, eben genau diese Expertise zu nutzen, zu fragen, was würde das für dich einfacher machen? Wenn wir diesen Prozess standardisieren wollen, wenn wir da ein System machen wollen, das hilft, das Ganze zu automatisieren, das hilft, die Kommunikation mit dem Kunden zu vereinfachen, direkter zu gestalten, wie müsste das aussehen? Und das, jetzt habe ich die zwei extremen Ebenen benutzt als Beispiel. Ich glaube, man kann das auf allen Bereichen zwischendrin ähnlich machen, um zu sagen, so, in dem Verantwortungsbereich, das ein Abteilungsleiter hat, das ein Teamleiter hat, das ein Experte hat. Was sind da die Entscheidungen, die in Summe dann eben die Zukunft, wie das Unternehmen zukünftig aussieht, gestalten? Wie kann man das nutzen, dass da entsprechend auch dann diese Kollegen den das Gefühl haben, ihr Wissen wird geschätzt, wird berücksichtigt, wird auch tatsächlich berücksichtigt, weil es die Entscheidungen ja besser macht. Gleichzeitig aber sagt so, wir bringen das aber alles in eine Richtung, um dann nicht aus 100 verschiedenen Antworten in 100 verschiedene Richtungen quasi sich zu entwickeln.
Also es muss irgendwo auch kommuniziert werden, warum nicht alle Vorschläge angenommen werden, oder? Also da geht es viel um Kommunikation.
Genau, also meiner Meinung nach sogar auch Erwartungshaltung, dass man sagt so, wir wollen euch hören, aber es gibt natürlich verschiedene Ideen, es gibt verschiedene Optionen, wo sich ein Unternehmen hinentwickeln könnte, sowohl im Großen als auch im Kleinen. Und dann zu sagen, so, wie findet man die richtige Balance? Also wir wollen euch hören, wir wollen Ideen. Das heißt aber auch, dass wir nicht jede einzelne Idee entsprechend eins zu eins so umsetzen können. Sie wird aber gehört, sie wird berücksichtigt, sie wird bewertet. In meiner Erfahrung ist schon allein diese Tatsache, dass man den Mitarbeitern zuhört für den Bereich, wo es relevant ist, weil meistens hat dann ja doch irgendwie jeder eine Meinung auch zum Großen und Ganzen, was dann vielleicht nicht ganz so relevant ist, aber für den Bereich, wo die Expertise liegt, wo die Erfahrung liegt, dass man da eben auch die nutzt.
Und wenn ich es richtig herausgehört habe, müssen die Mitarbeiter auch das Gefühl haben, nicht nur die Kunden haben was davon und das Unternehmen, sondern auch ich.
Absolut. Ich würde sogar noch ergänzen, dann haben wir natürlich noch unsere Inhaber oder unsere Aktionäre, die auch was davon haben wollen. Und die muss man dann natürlich alle unter einen Hut bringen. Ein Thema, wo wir das bei Maersk extrem gemerkt haben, dass es die Mitarbeiter wirklich inspiriert und anspricht, auch wenn sie in ihrem täglichen Job damit wenig zu tun haben, ist die Energiewende. Also wir haben vor einigen Jahren relativ ambitionierte Ziele zur CO2-Neutralität rausgegeben, was in der Schifffahrt oder generell im Transport ein großes Thema ist. Das finden sehr, sehr viele Mitarbeiter, also was wir sagen, so, da stehe ich dahinter, das ist ein Unternehmen, für das möchte ich gerne arbeiten, auch wenn der Job vielleicht im Finanzwesen ist und damit überhaupt nichts zu tun hat. Und da gibt es, glaube ich, einige Themen. Eben die Sustainability-Agenda ist, glaube ich, ein großes Thema. Aber bei Unternehmen wie bei uns auch viel, wie verbindet man die Welt, wie kann man den Welthandel unterstützen, was sehr viele Menschen einfach auch persönlich motiviert und anspricht und damit eine Unternehmenskultur und Werte schafft, wo erstaunlich viele sagen, das ist für mich ein Grund, dass ich für dieses Unternehmen arbeiten möchte. Oder eben auch nicht, wenn ich nicht mit den Werten überein bin.
Lassen Sie uns weggehen von der Transformation hin zur Führung. Sie führen selber und Sie haben auch selbst Chefs gehabt, vielfach Männer.
Ich habe immer noch einen Chef.
Sehen Sie, einen Chef, einen Mann. Chef, ja. Führen Frauen anders als Männer?
Also es ist natürlich eine Verallgemeinerung, sowohl in Ihrer Frage als auch in meiner Antwort. Ich glaube, dass Frauen im Durchschnitt anders führen als Männer, ja. Ich glaube auch, dass viele Frauen, wenn sie weniger Männer um sich herum sehen würden und deren Führungsstil und auch Erfolg, wahrscheinlich noch anders führen würden. Jeder schaut ja auf Kollegen um einen rum, auf Vorbilder, die man hat, auf Leute, wo man sagt, so, das gefällt mir gut, wie der mich führt oder die mich führt oder jemand anderen oder sein oder ihr Team führt und versucht ja da auch, sich Inspiration zu holen, sich was abzuschauen und so weiter. Und ich glaube schon, dass dadurch, dass je höher man in einem Unternehmen kommt, der Anteil der Frauen ja leider immer noch weniger wird, dementsprechend natürlich mehr männliche Vergleichsbilder, Vorbilder da sind. Und meine Hypothese ist, dass viele Frauen sich daran orientieren und auch zum gewissen Grad anpassen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wenn dem nicht so wäre, dass quasi der natürliche Führungsstil vieler Frauen noch unterschiedlicher wäre, als wir das momentan sehen.
Jetzt machen Sie mich neugierig, von Mann zu Frau sozusagen. Also Sie sagen, ja, Frauen führen anders, verallgemeinert. Wie anders? Haben Sie ein konkretes Beispiel, an dem Sie das festmachen können?
Also ich glaube schon, dass, wie gesagt, wir sind hier bei Stereotypen und Durchschnitten und so weiter, aber dass in der Regel Frauen sensibler sind, mehr Zwischenmenschliches wahrnehmen oder mehr Wert drauf legen als Männer und das entsprechend dann auch in ihrem Verhalten gegenüber Mitarbeitern, in ihrem Verhalten als Führungskraft auch zeigen. Das muss nicht unbedingt softer oder weniger anspruchsvoll oder weniger streng oder mit weniger Konsequenzen heißen, aber ich glaube einfach, dass oft bei Frauen mehr Sensibilität für die Emotionen und vielleicht die Hintergründe zwischen den Fakten da ist, was sich da widerspiegelt.
Mhm. Weil sie softes Führen auch ansprechen oder hartes Führen, das Führen von oben herab ist ja passé. Hierarchien sollten möglichst flach sein heute. Gleichzeitig stellt man immer wieder fest, dass Mitarbeitende sich doch Entscheidungen erwarten, eine klare Linie. Wie löst man das auf? Denn im Grunde beißt sich das ja.
Also persönlich, ich glaube schon, dass man Hierarchien braucht im Sinne davon, dass es einfach Themen, Zeiten, Situationen gibt, in denen einer eine Entscheidung treffen muss, die dann befolgt wird. Ich glaube, was sich sehr, sehr stark gewandelt hat und wo die weniger Hierarchien, die Sie ansprechen, reinkommen, ist, dass nicht einer alleine eine Entscheidung trifft, ohne die anderen Ebenen, wenn wir davon sprechen, zu hören und zu berücksichtigen. Das heißt aber nicht, dass nicht am Ende trotzdem einer eine Entscheidung treffen muss. Um das ein bisschen so konkret zu machen, wie ich mit meinem Team arbeite, die, glaube ich, alle unterschreiben würden, dass ich schon eine sehr anspruchsvolle Chefin bin, trotz Frau. Mir ist es wahnsinnig wichtig, das Wissen, die Erfahrung und die gesamte intellektuelle Kapazität von meinem Team zu nutzen. Das heißt, es gibt wenig Situationen, wo ich sage, hier sind die drei Fakten, ich entscheide das, sondern es ist wirklich oft der Entscheidungsfindungsprozess eigentlich was, der gemeinsam im Team stattfindet, vor allem weil wir oft auch Entscheidungen zu treffen haben, die nicht sehr klar sind, wo man sagt, A ist richtig oder B ist richtig, sondern es kommt drauf an, das ist eine graue Entscheidung oder ein Weg, der definiert werden muss, der skizziert werden muss als eine klare Entscheidung links oder rechts. Und das ist, glaube ich, nur möglich mit einer gewissen Diskussion und mit verschiedenen Perspektiven, wo man einfach auch abwägen kann, was sind Risiken, was sind Vor- und Nachteile, was sind eigentlich Möglichkeiten, Potenziale, die wir vielleicht außen vor lassen, wenn wir es auswählen. Und das ist was meiner Meinung nach profitiert von verschiedenen Meinungen und von einer Diskussion.
Also zuhören ist eine Führungskompetenz der Gegenwart und der Zukunft.
Zuhören, ich glaube auch diskutieren. Mhm. Also das ist selten eine Einbahnstraße, sondern in der Regel wirklich eine Diskussion, wo man sich bei manchen Themen annähert, bei manchen aber auch nicht. Aber ich glaube einfach verschiedene Informationen zu nutzen und eben auch die Breite der Informationen, die nicht alle unbedingt immer in eine Entscheidungsvorlage mit einer Zahlentabelle zu fassen sind, ist, glaube ich, vor allem in Zeiten mit sehr viel Volatilität, in Unternehmenssituationen, wieder Transformationen, worüber wir vorher gesprochen haben, oder auch bei langfristigen strategischen Entscheidungen, die einfach oft mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind, sehr, sehr wichtig. Und da schätze ich wirklich auch, dass meine Mitarbeiter und auch Kollegen im weiteren Umfeld auch ihre Meinung sagen, auch wenn die anders ist als meine. Und auch wenn die anders ist, also die unseres Vorstandsvorsitzenden. Und das geht über alle Ebenen. Ich glaube, das ist wichtig, um die besten Entscheidungen zu treffen. Ich glaube aber trotzdem, dass es eine gewisse Entscheidungshierarchie geben muss, wo dann einfach auch mal irgendwann entschieden wird. Und da ist dann meines Erachtens genauso wichtig, dass jeder Mitarbeiter nicht, ich habe das Recht, meine Meinung zu äußern und die wird gehört, gleichsetzt mit, das muss auch zu einer Entscheidung führen, die in meinem Sinne ist.
Eine letzte Frage zum Thema Führen. Sie haben als Frau Karriere gemacht. Wie fördern Sie Frauen?
Mir ist wichtig, dass Frauen und auch alle anderen Minderheiten und Nichtminderheiten die gleichen Chancen bekommen. Das heißt, ich bin überhaupt kein Fan von spezieller Frauenförderung im Sinne von besonderen Chancen, besseren Chancen. Ich glaube, was meiner Ansicht nach wichtig ist und wo wir angreifen müssen und was ich für mich persönlich versuche zu machen, ist, dass man sagt, wie kann ich eigentlich Frauen und allen anderen helfen, die gleichen Chancen gleich gut zu nutzen. Dort ist, sind wir wieder bei den Stereotypen. Dann ist es oft so, dass man sagt, es gibt vielleicht eine offene Stelle in einem Team und es gibt zwei Kollegen, die beide gleich gut geeignet sind dafür. Der typische Mann sagt, natürlich kann ich das, ich bewerbe mich. Die typische Frau macht sich vielleicht Gedanken, ob sie das wirklich kann oder ob sie vielleicht nicht noch erst mehr Erfahrungen sammeln muss oder ob da nicht zu viel Risiko mit verbunden ist. Und da in dem Beispiel sehe ich dann meine Aufgabe drin, beide gleich zu bestärken in ihrer Selbsterkenntnis oder in ihrer Selbstbewertung, was kann ich, was kann ich nicht. Und da ist eben oft so, dass dann die Frauen etwas mehr Zuspruch benötigen und die Herren vielleicht etwas mehr bremsen. Aber meines Erachtens ist diese Art der Förderung wichtiger als Bevorzugung. Was ich auch immer wieder merke, ist, dass sehr viele Frauen und auch generell Kollegen suchen nach Rollen, Vorbildern, auch Führungskräften, mit denen sie sich identifizieren können. Das heißt, was wir festgestellt haben, ist, dass das in den Abteilungen, die bei uns von einer Frau geführt werden, der Anteil der Frauen, die sich bewerben auf Stellen in diesen Abteilungen, deutlich stärker ist. Und auch, wenn man dann vergleicht, so wie war es vielleicht bei dem letzten Führenden, der vielleicht ein Mann war, dass man da auch wirklich einen Unterschied merkt. Und da, glaube ich, ist schon so ein bisschen auch die, ob jetzt bewusst oder unbewusst, diese Wahrnehmung verankert, dass eben eine Frau als Vorgesetzte andere Frauen stärker unterstützt oder vielleicht besser versteht, besser unterstützen kann dadurch. Das finde ich ganz spannend. Also das Team, das ich momentan führe, hatte eine Frau, als ich sie übernommen habe. Wir sind mittlerweile bei 7 von 12. Das Ganze aber nicht bewusst, sondern eben unter dem Prinzip, das ich vorhin auch gehört habe, dass ich eigentlich versuche, Frauen die gleichen Chancen einzuräumen. Und wenn ein Kandidat der Bessere ist, dann bekommt der die Stelle, egal ob Mann oder Frau, egal ob welche Nationalität und so weiter. Aber da merkt man schon auch einfach einen Unterschied, was umgekehrt für mich auch heißt, dass viele Frauen sich offensichtlich nicht gut unterstützt fühlen in traditionellen Strukturen.
Frau Böllmann, ich könnte mit Ihnen jetzt noch lange über Transformation, über Führen sprechen. Ich finde das sehr spannend, aber die Zeit läuft uns davon. Und ich möchte unbedingt mit Ihnen noch über Ihre Leidenschaft sprechen, über den Triathlon. Ironman, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen, besteht aus 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann so zum Abgewöhnen sozusagen noch ein Marathon von 42 Kilometern drauf. Wie kommt man auf die Idee, Ironmans zu bestreiten?
Das hört sich verrückt an, wenn Sie das jetzt so fragen. Da muss ich leider zustimmen. Das Ganze hat sich so entwickelt. Also das war, ich habe vor mittlerweile mehr als 10 Jahren mal zufällig einen kleinen lokalen Triathlon gesehen, dachte mir, das sieht irgendwie spaßig aus und die Leute, die da mitmachen, sehen jetzt auch nicht so wahnsinnig fit aus. Das sollte ich eigentlich auch können. Hab das dann mal ausprobiert, war tatsächlich die gleichen 3 Sportarten, aber jeweils 1/10 der Distanzen, die Sie da gerade genannt haben, also durchaus noch im machbaren Bereich. Fand das, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, hab aber, muss man sagen, dann die nächsten 8 Jahre gesagt, ein Ironman mache ich nie. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber irgendwie entwickelt sich das so, dann macht man mal die nächstlängere Distanz und findet es spannend und dann macht man mal einen halben Ironman und denkt sich, das ist eigentlich schon wirklich eine Herausforderung. Und irgendwann lockt dann doch das große Ziel Ironman. Und dann ist es irgendwie so, wenn man damit einmal angefangen hat, glaube ich, gibt es die 2 Typen. Es gibt die einen, die sagen, das möchte ich einmal in meinem Leben machen und dann nie wieder. Das wusste ich von Anfang an, dass das bei mir nicht der Fall ist, dass ich das quasi abgehakt haben will. Es hört sich komisch an, aber es macht tatsächlich Spaß und ist für mich ein Sport, in dem man sich selbst herausfordern kann, in dem man eigentlich auf sich selbst angewiesen ist, aber auch sehr viel auf das Team um einen rum, sei es Familie, Freunde, Trainingspartner und so weiter, die das alles unterstützen und mitmachen. Und dann ist es einfach schon ein tolles Gefühl, was erreicht zu haben, indem man sich wirklich fordert, was mir einfach Motivation und Freude gibt.
Aber es tut schon weh, oder, der Wettkampf?
Währenddessen denkt man sich schon manchmal, warum mache ich das? Wer hatte diese Idee? Das ist meistens vergessen, sobald die Ziellinie in Sicht ist und man sich denkt, was mache ich als Nächstes?
Und wie trainiert man das? Man kann ja schlecht immer die drei Disziplinen trainieren.
Man trainiert alle drei Disziplinen einzeln. Viel davon ist einfach auch Grundlagenausdauer. Das muss man ganz ehrlich sagen. Was mir zugutekommt, ist, ich bin nicht wahnsinnig schnell, bin aber dafür relativ ausdauernd. Das ist jetzt im Ironman ganz gut. Da muss man nämlich nicht so schnell sein, zumindest nicht als Amateur. Ich persönlich fahre wahnsinnig gern Rennrad, sehr gerne in den Bergen, was einfach ein richtig gutes Ausdauertraining ist und was auch für die anderen Sportarten hilft. Und dann ist muss man, glaube ich, schon einfach auch wirklich Spaß dran haben. Also das Ganze zu machen, wenn es einem keinen Spaß macht, wäre für mich nicht.
Aber Sie haben ja auch einen fordernden Job und das nebenbei machen, das braucht wahrscheinlich, schätze ich mal, sehr viel Disziplin. Sonst kommt man nicht zum Trainieren.
Ja und nein. Also ich muss sagen, für mich ist es so, dass es ein Ausgleich ist. Mhm. Also vor allem jetzt Radfahren ist natürlich unter der Woche ein bisschen schwierig, vor allem wenn man unterwegs ist, weil es ja doch irgendwie lange Dauer braucht und man muss das Fahrrad dabei haben und so weiter. Aber zum Beispiel in der Früh oder am Abend nach einem langen Tag im Büro eine Runde an die frische Luft und joggen gehen, ist wirklich was mir gut tut. Und macht es mir jetzt unbedingt Spaß und gehe ich gerne bei Nieselregen und 8 Grad im Dunkeln in der Früh um 6 eine Runde laufen, bevor ich ins Büro gehe? Nein, ich mache es aber mittlerweile lang genug und oft genug, dass ich weiß, dass es mir danach besser geht und ich mich frischer fühle. Und das ist, glaube ich, mehr eine Gewohnheit als Disziplin. So also ein bisschen wie man in der Früh aufsteht und Zähne putzt und dann nicht groß drüber nachdenkt, ob man da jetzt eigentlich Lust drauf hat oder das machen möchte oder nicht. Ist es wirklich eine Gewohnheit und wenn es einmal schwerfällt, dann ist es bei mir so, dass ich mich nur daran erinnern muss, wie ich mich danach fühle und dann geht's meistens.
Also Sie betätigen sich jeden Tag sportlich?
Ja, einen Tag in der Woche mache ich Ruhetag.
Okay. Frau Böhlmann, bei unserem Podcast gehört es zum guten Ton sozusagen, dass wir zum Abschluss 3 Fragen stellen, mit der Bitte um ganz kurze Antworten, gerne auch mit einem Stichwort. Und meine erste Frage wäre, was bedeutet für Sie Erfolg?
Erfolg für mich ist, wenn ich positive Veränderungen erreichen kann.
Checken Sie im Urlaub Ihre Mailbox oder sind Sie da ganz weg?
Sowohl als auch.
Wie geht denn das?
Ich checke meine Mailbox, aber es hält mich nicht davon ab, mental weg zu sein.
Also einmal am Tag oder zweimal am Tag oder?
Schon regelmäßig. Bei mir ist es so, dass zu wissen, was da ist und zu wissen, da ist nichts, was jetzt irgendwie brennt, hilft mir dann entsprechend abzuschalten. Das heißt, ich schaue meine Mails an, mache aber in der Regel nichts damit.
Also Sie haben Glück, es brennt offenbar selten. Nie.
Das ist der Vorteil der Strategen. Da gibt es selten die ganz akuten Probleme, die sofort gelöst werden müssen.
Letzte Frage, was war der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben?
Ich glaube, es gibt mehr als einen, den ich es gibt natürlich, ich weiß nicht, ob Sie fragen nach dem besten, aber es gibt sehr viele, die mir sehr helfen. Einen, den ich erwähnen würde, ist, wenn man sich unsicher ist oder ich mir unsicher bin, soll ich was machen, soll ich das nicht machen, kann ich das nicht, einmal zu überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was in der Regel dann nicht so schlimm ist und dann einfach mal machen.
Frau Böhlmann, danke sehr für diese Einblicke. Ich habe einiges gelernt, auch über Transformation, über Führung, wie man das gut macht. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, sowohl beruflich als auch sportlich.
Herzlichen Dank.
Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Die nächste Folge unseres Podcasts, die gibt es in 2 Wochen. Und bis dahin gibt es natürlich jeden Freitag eine neue SWZ und online gibt es uns auf swz.it ebenfalls. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.